Wenn ja, wahrscheinlich ist das bei uns allen der Fall. Wie bist du damit umgegangen? Kennst du die Frage, warum vergeben? Dieser Kupferstich des niederländischen Künstlers Jan Leuken gehört wohl zu den bekanntesten Bildern der Mennonitengeschichte. Die Darstellung erinnert an den Täufer Dirk Willems. Er lebte zu der Zeit, als die Täufer so schlimm verfolgt wurden im 16. Jahrhundert. Im Märtyrerspiegel, der erstmals 1660 in niederländischer Sprache erschien und mittlerweile im Internet frei zugänglich ist, findet sich folgendes Zeugnis über diesen Mann. Und die deutsche Übersetzung stammt auch schon bereits aus dem 18. Jahrhundert, so das ist etwas älteres Deutsch, darum seid nicht überrascht. Zitat: Von seiner Gefangennehmung haben glaubwürdige Leute folgenden Bericht abgestattet, dass er entflohen und von einem Büttel, das ist ein Polizist oder ein Ordnungswächter, eilig verfolgt worden sei. Weil es aber etwas gefroren hatte, so ist Dirk Willems über das Eis gelaufen und nicht ohne Gefahr hinübergekommen. Der Büttel aber, welcher ihm folgte, ist, weil das Eis unter seinen Füßen gebrochen, ins Wasser gefallen. Als nun Dirk Willems bemerkte, dass derselbe in Lebensgefahr war, ist er schnell wieder umgekehrt, hat diesem Büttel geholfen und sein Leben gerettet. Der Büttel wollte ihm nicht verhaften, aber der Bürgermeister hat ihm ernstlich zugerufen, dass er seinen Eid bedenken sollte. Er ist daher von dem Büttel wieder gefangen genommen worden und an gemeldetem Orte nach einer schweren Gefangenschaft und großer Anfechtung der verführenden Papisten von diesen blutdürstigen, zerreißenden Wölfen in großer Standhaftigkeit durch einen langwierigen Brand getötet worden und hat den lautern Glauben der Wahrheit mit seinem Tode und Blute befestigt, allen frommen Christen dieser Zeit zum lehrreichen Exempel und den tyrannischen Papisten zur ewigen Schande. Zitat Ende. Der Verfolgte ist umgekehrt, um dem Verfolger das Leben zu retten. Was für ein Zeugnis der Vergebung! Doch was hat es gebracht? Dirk Willems wurde trotzdem grausam hingerichtet. Das spitzt die Frage nochmals zu: Warum vergeben? In unserer Predigtserie zur Bergpredigt Jesu haben wir es heute mit einem kurzen Text zu tun, der nur zwei Verse umfasst. Aber die haben es in sich. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Anhand dieser beiden Verse könnte die Frage, warum vergeben, auf den ersten Blick kurz beantwortet werden, nämlich, damit Gott auch mir vergibt. Diese Antwort greift allerdings zu kurz, denn unter der Oberfläche steckt viel mehr. Wenn man diese Verse isoliert betrachtet, nur die zwei Verse für sich allein, kann der Eindruck entstehen, dass Vergebung erst von uns Menschen ausgehen muss, damit Gott auch uns vergebe. Ist das die Botschaft, die Jesus seinen Zuhörern vermitteln will? Wenn ein Bibeltext Fragen in uns auslöst, tun wir gut daran, den Kontext, das heißt den engeren oder manchmal auch den weiteren Zusammenhang, zu befragen. In unserem Fall blicken wir auf den direkt voraufgehenden Abschnitt. In den Versen 9 bis 13, zu denen wir letzten Sonntag die Predigt hörten, lehrt Jesus das Gebet, das üblicherweise als Vater unser bezeichnet wird. An wen ist diese Gebetslehre gerichtet? Und da lässt sich die Frage eindeutig beantworten. Eindeutig ist sie an seine Jünger gerichtet, nämlich an diejenigen, die sich als Kinder des himmlischen Vaters identifizieren. Das wiederum heißt, wer Kind Gottes geworden ist, hat von Gott die Vergebung der eigenen Schuld bereits erfahren. Das bedeutet, die Forderung zu vergeben in Verse 14 und 15 ist an diejenigen gerichtet, die Gottes umfassende Vergebung bereits empfangen haben. Damit wird klar, der Anfang der Vergebung, der Ursprung dieses Segenskreises, beginnt nicht bei uns Menschen, sondern bei Gott, unserem himmlischen Vater. Wir empfangen seine Vergebung und daraus folgt, wie eine natürliche Konsequenz, wir könnten sagen, wie eine Frucht der Gottesbeziehung, dass auch wir unseren Schuldigen vergeben. Wenn wir die Weitergabe der Vergebung verweigern, unterbrechen wir den Segenskreis, den Gott sich für alle Menschen wünscht. Und laut Jesu Wort wird Gott in dem Fall auch unsere Schuld anrechnen. Was sich hier allein schon durch den Kontext erschließt, wird von Jesus an einer anderen Stelle bestätigt. In Matthäus 18 erzählt Jesus das Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht. Luther übersetzte diese Wendung mit dem Schalksknecht. Dieser hat beim König eine riesige Schuld, die er nicht bezahlen kann. Auf die Bitte des Knechtes hin erlässt der König ihm die gesamte Schuld. Kurz darauf begegnet dieser Knecht einem Mitknecht, der ihm einen verhältnismäßig geringen Betrag schuldet. Der erste Knecht hat jedoch kein Interesse daran, seinem Mitknecht die Schuld zu erlassen und wirft ihn ins Gefängnis. Daraufhin wird dieser beim König angezeigt und folgerichtig wird das Maß, mit dem er seinen Mitknecht gemessen hat, nun ebenfalls auf ihn angewandt und er selbst landet im Gefängnis. In diesem Gleichnis finden wir die ausdrückliche Bestätigung, dass unsere Schlussfolgerung aus dem Kontext von Matthäus 6 zutreffend war. Das Prinzip hinter dieser Wahrheit lautet nicht, wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Damit können wir eine erste wichtige Schlussfolgerung festhalten. Die Kraft zum Vergeben müssen wir nicht in uns selbst suchen, sondern sie speist sich aus der Vergebung, die wir von Gott empfangen. Wir geben einen Segen weiter, den wir zuvor selbst empfangen haben. Was genau bedeutet nun vergeben? Wir denken häufig, wir wissen so genau, was das bedeutet. Das griechische Verb an dieser Stelle heißt so viel wie wegschicken, fortlassen oder loslassen. Doch was genau wird beim Vergeben weggeschickt oder losgelassen? Wenn wir auf das Gleichnis Jesu von dem unbarmherzigen Knecht schauen, können wir sagen, vergeben bedeutet den Anspruch loszulassen oder aufzugeben, dass mir jemand etwas schuldet. Der König hat zuerst seinen Anspruch dem Knecht gegenüber losgelassen und ebenso sollte dieser nun seinen Mitknecht behandeln. Das Gleichnis macht diesen Punkt auf einer einfachen und leicht verständlichen Ebene deutlich. Knecht B schuldet Knecht A eine bestimmte Summe Geld. Geld kann man zählen, man weiß also genau, wie hoch der Betrag ist. Und die Schuld ist ganz eindeutig und zwar einzig bei Knecht B gelagert. In unseren zwischenmenschlichen Beziehungen hingegen ist die Situation selten, vielleicht niemals, so eindeutig. Das erkennen wir spätestens dann, wenn in einem Konflikt zwei völlig unterschiedliche Perspektiven in Bezug auf ein und dasselbe Geschehen aufeinandertreffen. Zudem entstehen manchmal tiefe seelische Wunden, die nicht mit einem einfachen "Ich vergebe dir" geheilt sind. Vergeben ist daher in manchen Fällen eine ganz komplexe Geschichte. Darum werden wir im Folgenden das Vergeben aus drei verschiedenen Perspektiven betrachten. Um zu verstehen, was es mit der Vergebung auf sich hat, nützt es zu klären zunächst, was sie nicht ist. Darum befassen wir uns hier kurz mit vier möglichen Missverständnissen. Erstes Missverständnis: Vergebung ist das Gleiche wie Versöhnung. Tatsächlich besteht hier ein wichtiger Unterschied. Versöhnung erfordert den aktiven Willen beider Parteien. Vergebung geschieht einseitig. Man denke an David, der von König Saul verfolgt wurde. Als David die Möglichkeit hatte, seinen Feind zu töten, tat er es nicht. Er hielt sogar seine Männer davon ab. Oder wir können an Stephanus denken in der frühchristlichen Kirche Jerusalems. Selbst als er gesteinigt wurde, bat er Gott um Vergebung für seine Steiniger, obwohl kein Anzeichen von Reue erkennbar war. Zweites Missverständnis: Vergebung lässt den Schuldigen davonkommen. Es ist ein Fehler anzunehmen, dass Vergebung die Sünde verharmlost. Stattdessen übergibt sie den Schuldigen den Händen Gottes. In 5. Mose 32,35 sagt Gott: "Mein ist die Rache und die Vergeltung." Nun sind wir vielleicht geneigt zu denken, das war zur Zeit des Alten Testamentes. Vielleicht ist es überraschend, dass diese Wahrheit nicht nur auf die Zeit des Alten Testaments beschränkt ist. In seinem Brief an die Gemeinde in Rom erinnert Paulus die Christen an genau diese Aussage. Er schreibt in Römer 12,19: "Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben." Und dann zitiert er 5. Mose 32: "Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr." Wie die Christen in Rom dürfen auch wir darauf vertrauen, dass Gott mit dem Unrecht auf gerechte Weise verfahren wird. Das gilt sowohl für das Unrecht, das andere Leute uns antun, als auch für das Unrecht, das wir selbst anderen antun. Drittes Missverständnis: Vergebung basiert auf Fairness. Wir alle besitzen ein Gerechtigkeitsempfinden und wissen in der Regel recht genau, wann eine Tat angemessen oder unverhältnismäßig ist. Das ist grundsätzlich eine gute Eigenschaft, die zu einem rücksichtsvollen Miteinander beiträgt. Als alleiniger Maßstab stößt sie allerdings an Grenzen. Denken wir an das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. In der Theorie mag das teilweise funktionieren, doch wie häufig geschieht es, dass die Verhältnismäßigkeit von den Parteien unterschiedlich gewichtet wird und dann steigert sich die Gewalt jedes Mal ein wenig mehr. Dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld sterben musste, war nicht fair. Er war jedoch genau dazu bereit, weil wir diese Fairness nie hätten aufbringen können, damit unsere Schuld getilgt werden konnte. Und ein viertes Missverständnis: Der Schuldige kann Vergebung einfordern. Stattdessen gilt, wenn ich jemandem Unrecht getan habe, kann ich meine Reue zum Ausdruck bringen und um Vergebung bitten. Es steht mir jedoch nicht zu, Vergebung zu verlangen. Ich habe keinen Anspruch, kein Recht auf Vergebung, denn diese ist und bleibt ein Geschenk. Wenn mein Gegenüber Mühe hat, mir zu vergeben, ist die entstandene Wunde womöglich größer, als ich gedacht habe. In dem Fall tue ich gut daran, mich aufrichtig darum zu bemühen, die Perspektive dieser Person zu verstehen und die Auswirkung meines Verhaltens in ihrem vollen Ausmaß zu sehen. Dieser Schritt kann unbequem sein. Darum bin ich versucht, ihm auszuweichen. Doch er bietet eine große Chance. Ich erkenne weitere Facetten meines Fehlverhaltens und kann sie korrigieren. Oder es werden Missverständnisse geklärt, die die Situation zusätzlich verschärft hat. Für eine heilsame Aufarbeitung eines Konfliktes ist dieser demütige Schritt grundlegend wichtig. Die Gedanken zu diesem vierten Missverständnis führen uns direkt zur zweiten Perspektive auf Vergebung. Vergeben ist ein Prozess. Nicht immer sind wir uns dessen bewusst, aber Vergeben ist oft oder umfasst oftmals mehr als eine einzelne Entscheidung. Diese Feststellung ist von großer Bedeutung. Bei kleineren Vorfällen mag Vergebung durchaus Sache eines Augenblicks sein. Mein Gegenüber hat vielleicht mein Bedürfnis unbewusst übergangen und ich entscheide, diese Achtlosigkeit zu begraben. Gerade bei kleinen Dingen kann die Entscheidung eines Augenblicks zum Vergeben reichen. Sowohl mein Leben, das Leben dieser Person und auch unsere Beziehung kann sich weiter positiv entwickeln. Doch leider entstehen häufig tiefere Verletzungen. Je enger die Beziehung ist, umso größer der Schmerz. Dabei ist manchmal sogar schwer festzustellen, wo das Problem begonnen hat, wenn beide Parteien oder beide Personen tiefe Verletzungen erlitten haben. Niemand wünscht sich solch verzwickte und schmerzhafte Situationen, doch sie treten auf, weil wir menschlich, fehlerhaft und in unserer Sicht eingeschränkt sind. Das Handbuch für biblische Seelsorge von June Hunt, aus dem ich einige Gedanken übernehme, führt vier Phasen der Vergebung auf. Erstens, dem erlittenen Unrecht in die Augen sehen. Wenn wir aufgrund erlittenen Unrechts einen tiefen persönlichen Schmerz empfinden, dann tragen wir eine Wunde in uns, die nur dadurch geheilt werden kann, dass wir dem Verursacher dieser Wunde vergeben. Als erstes müssen wir der Tatsache des vorgefallenen Unrechts in die Augen sehen. Unsere Heilung kann nämlich durch bestimmte Denkweisen behindert werden. Wir sollten zum Beispiel den Schmerz nicht verniedlichen, etwa: Es macht nichts, wenn ich schlecht behandelt werde. Oder ebenso sollten wir nicht glauben, das Verhalten des Schuldigen rechtfertigen zu müssen, etwa: Er wollte mir nicht wehtun. Ich sollte nicht böse auf ihn sein, schließlich gehört er ja zu meiner Familie. Dagegen steht: Sünde ist und bleibt Sünde. Wir können uns entscheiden, erlebtes Unrecht zu vergeben und damit ein für alle Mal zu den Akten zu legen. Wir sollten uns aber davor hüten, Böses zu verharmlosen. Weiter sollten wir nicht glauben, dass wir rasch vergeben müssen, etwa: Ich habe ihm in dem Augenblick, als diese schreckliche Tat geschehen ist, sofort vergeben, schließlich bin ich ja Christ. Tatsache ist, viele wohlmeinende Christen fühlen sich schuldig, wenn sie nicht sofort Vergebung aussprechen und vergeben daher zu schnell oder betrachten den Fall zumindest zu schnell als abgeschlossen. Anstatt der Verletzung in die Augen zu sehen und Kummer über das zu empfinden, was geschehen ist. Das volle Ausmaß des erlittenen Unrechts wird selten in dem Moment gefühlt, in dem das Unrecht begangen wird. Vielmehr kommen seine Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen und häufig über einen längeren Zeitraum hinweg zum Tragen. Aus diesem Grund muss Vergebung auf jeder dieser Ebenen gewährt werden. Daher ist rasche Vergebung manchmal nicht volle Vergebung. Schmerz und Rachegefühle können je nach Situation manchmal noch längere Zeit durch Erinnerungen neu ausgelöst werden. Diese Gefühle sollten nicht geleugnet, sondern ernst genommen werden. Es ist in Ordnung, dass Vergeben ein Prozess ist, der Zeit und Trauerarbeit beansprucht. Und damit sind wir schon bei der zweiten Phase: das erlittene Unrecht fühlen. Die Wut auf den Täter muss aus dem Kellergeschoss unserer Seele herausgeholt und aufgearbeitet werden. Ehrlichkeit, Klage und Trauer sind wesentliche Elemente in einem Heilungsprozess. An dieser Stelle verweise ich auf die Predigt zu Psalm 13, diesem Klagepsalm, die ich hier am 14. Juli letzten Jahres gehalten habe. Also wer mag, kann dort nochmal reinhören. Menschen, die uns vorbehaltlos annehmen und unterstützen, und sei es allein durch Mittrauern, sind in so einem Prozess von unschätzbarem Wert. Wenn wir uns weigern, das erlittene Unrecht zu fühlen, dann führt das leicht zu einer Verdrängung unserer Schmerzen, etwa: ich gebe ihr keine Schuld, wenn sie mich ständig kritisiert. Sie steht unter großem Druck. Eigentlich macht es mir nichts aus. Dagegen steht, wenn wir von jemandem, den wir lieben, falsch behandelt werden, dann tut das weh. Wenn wir den Schmerz nicht akzeptieren, wird die Versuchung, sich zu betäuben oder abzulenken, an Macht gewinnen. Die Verweigerung, das erlittene Unrecht zu fühlen, kann auch auf falschen Schuldgefühlen basieren. Etwa: als Christ fühle ich mich schuldig, wenn ich das hasse, was mir angetan wurde. Die Wahrheit ist, Gott hasst Sünde. Und auch wir dürfen Sünde hassen, wenn auch nicht den Sünder. Wenn wir Klage und Trauer zulassen, entsteht Raum für die dritte Phase: dem Täter vergeben. Wie wir in Jesu Worten gesehen haben, fordert Gott uns auf zu vergeben. Wenn wir vergeben, entsteht Raum für Heilung. Vielleicht kennst du den Einwand oder diesen Zweifel: ich glaube nicht, dass es richtig ist, zu vergeben, wenn ich mich nicht danach fühle. Gefühle spielen zwar eine wichtige Rolle und müssen ernst genommen werden, doch an diesem Punkt ist es hilfreich zu unterscheiden: vergeben ist in erster Linie kein Gefühl, sondern ein Akt des Willens, eine Entscheidung. Im Prozess der Heilung finden Gedanken und Gefühle wieder zusammen. Wenn wir den Eindruck haben, nicht vergeben zu können, dann ist vielleicht noch nicht genug Zeit in Phase 2 investiert. Dann ist vielleicht noch mehr Trauerarbeit dran, in Begleitung von Menschen, denen wir vertrauen. Und wir dürfen Gott immer wieder darum bitten, uns das Geschenk seiner Vergebung neu groß zu machen und uns die Kraft zum Vergeben zu schenken. In der vierten Phase kommt es zur Versöhnung: die Einheit wiederherstellen, wenn möglich. Die Versöhnung, die wiederhergestellte Gemeinschaft, ist natürlich das Wunschziel. Sie erfordert allerdings den Willen und die Bereitschaft beider Seiten und kann darum nicht einseitig hergestellt werden. Entscheidungsfreiheit haben wir allerdings nur über uns selbst. Und da wir in einer gefallenen Welt oder dass wir Teil einer gefallenen Welt sind, kann es geschehen, dass sich manche Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen zumindest, nicht wiederherstellen lassen. Doch selbst in solchen Situationen gilt, wir sind frei, unserem Gegenüber zu vergeben, unseren Groll loszulassen und von den tiefen seelischen Wunden zu heilen. Denn Vergebung ist eine Sache, die ich allein mit Gott und mit mir ausmachen darf und muss. Darum ist sie unabhängig von meinem Gegenüber. Wir sehen, Vergeben ist ein Prozess, der in vielen Fällen Zeit und Arbeit erfordert. Wir kommen zur dritten und letzten Perspektive. Vergeben heißt Verantwortung übernehmen. Wofür sind wir Menschen verantwortlich und wofür nicht? Wir sind verantwortlich für unsere Handlungen. Wir sind verantwortlich für unsere Worte. Und, hier beginnt die Herausforderung, wir sind verantwortlich für die Gefühle, die Motive, die Gedanken und Regungen unseres Herzens. Wir sind selbst dann für sie verantwortlich, wenn es so aussieht, als wären andere Menschen die Verursacher unserer Schmerzen, Verletzungen und aufgebrachten Gedanken. Diesen letzten Punkt anzuerkennen, fällt manchen Menschen schwer. Darum müssen wir etwas eingehender hier einsteigen. Wir sind verantwortlich für unsere Reaktionen auf das, was uns geschieht oder was uns jemand antut. Wir sind nicht dafür verantwortlich, was uns geschieht, sondern nur dafür, wie wir darauf reagieren. Wir sind dafür verantwortlich, wie unsere Seele reagiert, denn es ist schließlich unsere Seele, in der sich diese Verletzungen, Enttäuschungen, Ärger und Wut stauen. Wie auch immer unsere Seele die Ereignisse, die wir erleben, verarbeitet und interpretiert, es ist immer unsere Seele, die so reagiert und nicht anders. Deshalb müssen wir Verantwortung übernehmen. So beschreibt es Thomas Harry in seinem Buch Echt und Stark. Gott fordert uns in Matthäus 6 auf, zu vergeben. Das heißt, die Verantwortung zu vergeben, wenn jemand mir Unrecht angetan hat, überträgt Gott mir. Das scheint auf den ersten Blick hart, vielleicht sogar ungerecht zu sein. Bei näherer Betrachtung erweist sich aber genau das als Schlüssel zur Heilung. Wenn wir es Umständen, anderen Menschen und unseren Gefühlen erlauben, unsere Reaktionen zu kontrollieren, dann ist das ein Ausdruck davon, dass wir unsere Verantwortung für sie abgegeben haben. Wir haben ihnen die Macht und die Erlaubnis gegeben, mit uns zu tun, was sie wollen. Die Autoren Henry Cloud und John Townsend betonen, Menschen, die nicht vergeben können, erlauben anderen, sie zu kontrollieren. Nochmals, auf den ersten Blick kann diese Verantwortung als schwere Last erscheinen. Doch es ist der Schlüssel dazu, Eigenständigkeit zu erlangen und nicht ein Spielball der eigenen Gefühle oder anderer Personen zu sein. Diese Eigenständigkeit ist Ausdruck eines reifen Charakters. Sie wächst als Frucht, wenn wir Verantwortung für unser Handeln und auch für unser Fühlen übernehmen. Das Wissen darum, dass wir in den meisten Fällen, in denen wir uns als Opfer fühlen, gar nicht wirklich die Opfer sind, ist sehr befreiend. Es eröffnet uns eine Perspektive, in der sich für uns Handlungsspielraum ergibt. Wären wir nichts anderes als ein Opfer, dann gäbe es für uns nur die Option, das Schicksal zu beklagen und anderen die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben. Doch wir können mit der Unterstützung des Heiligen Geistes aktive Schritte unternehmen. Er hilft uns dabei, Fehler, ungesunde Entwicklungen in unserem Leben, verletzte Gefühle wie Angst, Ärger anzuerkennen, aus ihnen zu lernen und sie zu korrigieren. Wir suchen nicht den Schuldigen für die negativen Regungen bei uns da draußen, sondern wir beginnen bei der Person, auf die wir den größten Einfluss haben, nämlich bei uns selbst. Verantwortung übernehmen kann eine schmerzhafte Angelegenheit sein. Denn es bedeutet, in einer schwierigen Situation oder angeschlagenen Beziehung anzuerkennen, dass man selbst einen entscheidenden Anteil an ihr hat. Es tut weh, es ist beschämend und ernüchternd, wenn ein großer Teil des Problems nicht nur da draußen, sondern auch hier drin bei mir selbst liegt. Diese Wahrheit kann wehtun, aber sie macht immer frei. Denn sie ist der Beginn einer heilsamen Veränderung. In 1. Samuel 24, diesen Bibeltext, den wir vorhin gelesen oder gehört haben, erkennen wir, dass David sich nicht als hilfloses Opfer identifizierte und das, obwohl König Saul ihn mit allen Mitteln versuchte umzubringen. Wir haben gehört, Saul hatte 3000 Krieger gegen diesen einen Mann versammelt. Als eigenständig Agierender entschied sich David, seinen Feind nicht auf die gleiche Weise zu behandeln, ihn nicht zu töten, ihn im Nachhinein aber mit seinem Fehlverhalten zu konfrontieren. Diese beiden Handlungen, vergeben und das Unrecht zur Sprache bringen, weisen David als eine Person aus, die Vergebung lebt, deren Identität und Selbstwert in Gott gegründet ist und die es darum nicht nötig hat, sich selbst als hilfloses Opfer zu sehen. Wir sehen hier ein Beispiel geistlicher und persönlicher Reife. Die Frage ist nun, wie können wir in diese Richtung reifen und wachsen? Dazu nochmal Thomas Harry. Er schreibt: Verantwortung für meine Gefühle und meine Reaktionen zu übernehmen beinhaltet zwei Schritte. Erstens, ich erkenne meine Verantwortung zunächst überhaupt einmal an. Das ist zu sagen, ja, es ist meine Verantwortung und ich übernehme die Verantwortung, sowohl für meine Gefühle als auch für das, was ich getan habe. Zweitens, ich lasse mich auf einen Prozess ein, in dem ich lerne, meine Reaktionsmuster zu verstehen und zu ändern. Wiederum handelt es sich um einen Prozess. Veränderungen geschehen nicht augenblicklich. Es ist eine herausfordernde Reise, aber eine Reise, für die sich jede Mühe lohnt. Warum ist es gut zu vergeben? Oder warum sollten wir vergeben? Wie beantwortest du diese Frage? Durch Gottes Vergebung durften wir Frieden mit ihm finden. Wenn wir Vergebung an unsere Mitmenschen weiterreichen, kann sich Friede selbst in unserer gefallenen Welt entfalten. Beim Vergeben wird nicht nur der Schuldige entlastet, sondern auch der Vergebende wird freigesetzt, heil zu werden. Vergeben ist ein Weg der Heilung. Ja, mehr noch, er ist der einzige Weg. Der einzige Weg zur umfassenden inneren Wiederherstellung und Heilung. Hätte es einen leichteren Weg gegeben, dann wäre Jesus nicht ans Kreuz gegangen. Durch sein Opfer hat er, der Sohn Gottes, Heil möglich gemacht. Wir haben den Segen seiner Vergebung bereits empfangen. Nun möchte Gott, dass dieser Segenskreis von uns auf andere Menschen erweitert wird. Und selbst wenn Vergeben harte Arbeit sein kann, ist der Heilige Geist bei jedem Schritt mit uns und hilft uns. Er hat Dirk Willems befähigt zu vergeben. Mit derselben Kraft will er auch in uns wirken. Ihm gebührt der Dank. Wir beten. Herr Jesus Christus, du hast die Forderung des Gesetzes an unserer Stelle erfüllt. Am Kreuz hast du unsere Schuld bezahlt. Durch deine Vergebung haben wir nun Frieden mit Gott. Dank, Lob, Preis und Ehre sei dir dafür. Wir selbst machen Fehler und auch andere tun uns Unrecht an. Danke, dass du unseren Schmerz kennst. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns wirkst und uns auf dem Weg des Vergebens zu jedem neuen Schritt befähigst. Himmlischer Vater, hilf uns, unsere eigene Verantwortung zu erkennen und zu übernehmen. Heile uns von unseren seelischen Wunden und hilf uns, die Heilung, die in dir zu finden ist, anderen Menschen nahezubringen. Und das alles, auf das dein Name, Herr Jesus Christus, verherrlicht werde. Amen.
Vielen Dank, Michael, für die Predigt. Wir möchten das Gehörte gleich mit einem Lied unterstreichen. Und zwar möchten wir das Lied 478 aus dem großen roten Gesangbuch singen. Wie ein Fest nach langer Trauer. Das Lied 478.